Ich persönlich finde diese Praxis ganz gut, die es so mit der Jahreslosung gibt, dass man so ein Bibelwort hat, das dann einen so durch das Jahr begleiten kann. Ich finde es immer so eine schöne Chance, sich so Bibelworte dann einzuprägen. Ja, und das Bibelwort fürs Jahr 2019, das hieß oder heißt noch, suche Frieden und jage ihm nach. Es steht in Psalm 34 in der zweiten Hälfte von dem Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Also suche Frieden und jage ihm nach. So hat dieses Bibelwort fürs Jahr 2019 gelautet. Geht da drin um die Aufforderung, wir sollen uns aktiv um Frieden bemühen, also ihn suchen. Nicht nur ihn kommen lassen, den Frieden, oder darum beten, dass er kommt, sondern ihn wirklich suchen. Das heißt, was dafür tun und darin nicht nachlassen, ihm nachjagen. Das ist im Grunde ein Dauerthema in dieser Welt, ja, in unserem menschlichen Miteinander. Es ist im Grunde so wie bei einem Haus, bei einer Wohnung, wenn man nicht in die investiert, dann zerfällt die so nach und nach. Man muss immer wieder was reinstecken. Oder auch in Beziehungen, die man einfach nur so laufen lässt, die ja, gehen immer mehr den Bach runter. Was interessant ist, dass dieses Wort Friede im Hebräischen, da steht da Shalom, dieses Wort Shalom, das bedeutet viel, viel mehr als nur, dass da kein Streit ist oder kein Krieg ist, sondern es bedeutet Unversehrtheit, Ganzheit. Es bedeutet Sicherheit und Ruhe. Es bedeutet Wohlbefinden, es bedeutet Glück. Im Grunde kann man sagen, dieses Wort Shalom hat im Blick das Heilsein von Mensch und Welt. Und wenn man das so versteht, heißt es eigentlich, suche das Heilsein von Mensch und Welt und jage diesem Heilsein nach. Guck, dass das wirklich zur Verwirklichung kommt. Ich habe mir so überlegt, im Rückblick auf 2019, unser Jahr geht ja zu Ende, da ist ja so ein Thema in unserer Gesellschaft in den Blick gekommen, das eigentlich schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, aber so langsam wird es uns bewusst, ja, wir sollten was tun für das Heilsein in der Welt, für das Ganzsein, für das Unversehrtsein, für den Shalom. Friday for Future ist so eine Bewegung, die das versucht in den Blick zu rücken. Es gibt auch Christen, die entdecken, also wir sollten dieses Thema nicht verschlafen, denn Shalom, ja, das Heilsein, das Unversehrtsein von Mensch und Welt ist ein Herzensanliegen Gottes. Und wir kriegen mit, es hat eben Auswirkungen, wenn wir nicht so leben, dass wir den Frieden suchen, den Shalom suchen und ihm nachjagen. Im Rückblick auf die Entwicklung so hier bei uns in der Stadt, da ist mir so auch die Kerze gekommen, die hier vorne steht, zeichenhaft, diese Hemsbach-Kerze. Es war unser Anliegen, von der Stadt und den Kirchengemeinden etwas für das Zusammenwachsen in Hemsbach zu tun, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und wir haben dann aber gemerkt, dass dieses Thema nicht so von der Zeit her ideal platziert war, weil der Bürgermeisterwahlkampf schon seine Schatten vorausgeworfen hat. Und wir dann gemerkt haben, das Projekt, wo wir eine gemeinsam gestaltete Matinee auf der Rathauswiese haben wollten, das würde wahrscheinlich mehr zu Problemen und Spannungen führen als zum Frieden. Da haben wir gesagt, okay, um des Friedens willen müssen wir das verschieben. Zum Zusammenwachsen zwischen den Kirchen haben wir ja vorhin auch was gehört. Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche, zum Eröffnungsgottesdienst am 12. Januar. Da wirklich, dass diese Kerze als Symbol auch zur Geltung kommt. Wir wollen für den Frieden in der Stadt als Kirchengemeinden zusammenwachsen, zusammenarbeiten, den Frieden suchen, den Shalom suchen und dem auch weiter nachgehen. Damit eben auch ja, das Miteinander in der Stadt positiv durch uns Christen geprägt werden kann. Etwas weiteres kam mir so beim Rückblick auf 2019, nämlich ein Thema, das uns ja ein bisschen beschäftigt hat, ein paar Monate in der Gemeinde. Wer weiß es noch? Oder ist es schon Schnee von gestern? von einem habe ich es gehört, Thema Gemeindeordnung. Das hat uns als Gemeindeleitung wahrscheinlich viel intensiver beschäftigt als euch, wenn ihr nur dann zu den Gemeindeversammlungen mit dabei wart. Aber man hat gemerkt, wie wichtig es ist, auch da den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, nämlich dass wir Einwände versuchen ernst zu nehmen, Anliegen aufnehmen möchten, einander zuhören, aufeinander achten, uns gegenseitig mit Respekt begegnen, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, was jetzt jemand gerade vielleicht meint. Einander wertschätzen. Das kam ja auch so als im Rückblick auf das vergangene Jahr. Und auch was ich so mit der Jahreslosung verbinde, ist das, was mir so im Bereich von der Begleitung von Menschen oder auch von Paaren immer wieder begegnet, wie schwierig es ist, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Den Shalom zu finden, dieses Heilsein von Mensch und Welt. Man sieht, wie oft es auch in Paarbeziehungen oder in Familien einfach schwierig ist. Aus keinem bösen Herzen raus, oft aus einer Not raus, dass man einfach nicht zusammenfinden kann. Wir kriegen mit der Jahreslosung für 2019 gesagt, Leute, sucht den Shalom, sucht den Frieden, sucht das Heilsein in dieser Welt, was dem Heilsein dient und jagt ihm nach. Und so wie ich das verstehe, ist es keine Option für uns. Also wo man sagen kann, naja, machen wir auch noch, wenn ich mal Lust und Zeit habe, so, dann kann ich auch noch dem Frieden nachjagen und mir für den Shalom Zeit nehmen. Sondern das Heilsein von Mensch und Welt, das ist ein Herzensanliegen Gottes. Dafür ist er in diese Welt gekommen, um zu heilen, was auseinandergebrochen ist. Und es ist keine Option für die Leute, die mit Gott verbunden sein wollen. Denn wenn es Gottes Herzensanliegen ist, dann muss es im Grunde auch mein Herzensanliegen werden, wenn ich mit Gott verbunden bin. Ansonsten stimmt in meiner Verbindung zu Gott was nicht. Ich möchte das deutlicher machen an den Versen, die vor dem Teil der Jahreslosung stehen. In Vers 15, im zweiten Teil, ist die Jahreslosung zu finden. Ich lese uns jetzt aus Psalm 34, mal ab Vers 10 bis zur Jahreslosung. Da heißt es, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Löwen mögen darben und hungern, denen, die den Herrn suchen, fehlt nichts Gutes. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust am Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Was David da seinen Kindern, also denen, die auf ihn hören, die gespannt sind, was er zu sagen hat, die das lesen, was er geschrieben hat, gedichtet hat, was David seinen Kindern vermitteln möchte, ist: Fürchtet Gott, das taucht ja ein paar Mal auf in dem Abschnitt, das heißt übersetzt, nehmt Gott ernst. Ihr wollt ja auch, dass Gott euch ernst nimmt, also nehmt ihn auch ernst. Und dann heißt es ja, sucht Gott, also fragt nach seinem Willen, fragt danach, Gott, was ist dir wichtig? Und lebt dann in Übereinstimmung mit dem, was Gott ausmacht, wie sein Wesen ist, denn in seinem Willen drückt sich sein Wesen aus. Und das heißt dann in der Konkretion, in der konkreten Konsequenz, passt auf euer Reden auf, dass da nichts Schlechtes, nichts Schädliches draus wird oder dass ihr vielleicht die Wahrheit verdreht. Passt auf, nicht nur auf euer Reden, sondern passt auch auf, was ihr macht, dass ihr, dass letztlich Gutes aus dem wird, was ihr tut. Und hört auf und guckt, dass das nichts Schlechtes oder Schädliches aus dem wird, was ihr macht, was ihr redet, was ihr sagt oder was ihr tut. Und dann kommt dieser Vers, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Und es ist für mich wie so eine gesteigerte Zusammenfassung dessen, was dann in Vers 14 und 15 steht, nämlich hier, trachtet danach, dass das ja, wieder heil werden kann, was in der Welt kaputt ist oder dass das nicht kaputt geht, was noch ganz ist. Und lasst darin nicht nach, setzt euch dafür ein. Wer so sein Leben ausrichtet, dem wird zugesagt, er wird keinen Mangel haben, ihm wird nichts fehlen, ihm wird nichts an Gutem ermangeln. Und es wird deutlich, dass derjenige letztlich mit dem, wenn er das so lebt, dass er eine Hochachtung vom Leben hat, wer das Leben liebt. Und es wird deutlich, wenn man das befolgt, dann macht man aus seiner Lebenszeit das Beste. Das, was da in Vers 13 steht, wer seine Tage liebt, um Gutes zu sehen, wenn der das tut, dann macht er das Beste aus seiner Lebenszeit. Das ist das echte, das wahre Leben. Das ist Leben nicht nur zum Schein, so quasi, ach, guck mal, wie ich so auf eigene Kosten, auf Kosten anderer vielleicht gut durchs Leben komme, sondern ich bin bereit, auch selber meinen Teil dazu beizutragen, dass es auch anderen gut geht. Das ist allerdings keine Garantie für ein leidfreies Leben. Dass alles im Leben letztlich so läuft, wie man sich das wünscht. Mit Gott und mit den Wertmaßstäben Gottes verbunden zu sein, das zu leben, das wirklich konkret werden zu lassen, das garantiert nicht, dass deswegen im Leben alles einfach ist. Die Zusage, die Gott uns gibt, ist im Grunde nur die, und das wird in den weiteren Versen deutlich, wenn du dich an Gott hältst und wenn du dich für Gott einsetzt, wenn du dich einsetzt für das, was Gott liebt und was Gott wichtig ist, dann wird Gott auch zu dir halten und sich für dich einsetzen. Aber es wird dir nicht Schwierigkeiten ersparen, so wie du es dir vielleicht wünschst. Ich lese uns jetzt mal auch die Verse 16 bis 23 vor aus dem Psalm 34, weil das da deutlich wird. Der Gerechte, von dem da die Rede ist, das sind die Leute, die sich an Gott halten und die sich für das einsetzen, was Gott liebt und was Gott am Herzen liegt. Und das sind dann auch Gottes Diener. Ich lese vor ab Vers 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Die Gerechten schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Den Gottlosen wird die Bosheit töten, und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Diener, und keiner wird es bereuen, der Zuflucht sucht bei ihm. Ich finde, hier in diesen Versen wird mehr als deutlich, dass es keine Garantie ist für ein leidfreies Leben, wenn man sich an Gott hält, wenn man sich für ihn einsetzt, für das, was Gott wichtig ist. Es kann uns so passieren, wie es hier in dem Psalm beschrieben ist, dass wir zu Gott schreien müssen, weil wir den Eindruck haben, er hört uns nicht. Gott ist taub, Gott ist weg, Gott ist abwesend. Es kann passieren, dass wir vielerlei Elend und Not erfahren müssen. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten. Es kann uns als denen, die wir Gott folgen wollen, die wir auf ihn vertrauen wollen, sogar richtig dreckig gehen. So, so heftig kann es uns passieren und können wir in unserem Innersten getroffen werden, dass sogar unser Herz daran zerbricht. So sehen wir es in Vers 19, dass wir im Grunde nicht mehr fühlen, nicht mehr wollen können. Man würde dazu heute Depression sagen. Oder dass der Geist durch das, was einem widerfährt, so zerschlagen ist, dass man nicht mehr klar denken und nicht mehr klar urteilen kann. Es kann sein, dass wir Feindschaft erleben müssen von denen, denen egal ist, was Gott lieb und wichtig ist. Von Menschen, die nur auf ihren eigenen Gewinn, ihren Vorteil aus sind, die dazu die Wahrheit verdrehen, denen das Streben nach Shalom, nach Ganzsein in dieser Welt, nach Heilsein von Mensch und Welt, denen das nur lästig ist, die sich damit nicht belasten wollen, die den Schein und die Oberfläche viel, viel lieber haben als das Wahre, das Echte, die können uns zu schaffen machen. Ich finde es eine sehr ernüchternde Vorstellung, dass eben mit Gott zu leben, nach Gott zu fragen, auf das zu achten, was Gott wichtig ist, wirklich dem Shalom nachzujagen, dass das keine Garantie dafür ist, dass einem heftige Nöte erspart bleiben. Und die heftigen Nöte können einen total fertig machen. Das ist so die eine Seite in diesem Textabschnitt. Und die andere Seite in diesem Textabschnitt, die habe ich jetzt mit grün hervorgehoben. Dieser Text strotzt geradezu vor Zuversicht. Ich finde das den Hammer. Ja? Da guckt jemand ganz realistisch aufs Leben. Das ist nicht fromme Weichspülerei, glaub nur an Gott und dir wird's gut gehen in dieser Welt, sondern da hat jemand, was uns Frommen passieren kann, ganz klar vor Augen. Wir werden im Grunde von nichts bewahrt in dieser Welt, scheinbar. Und trotzdem strotzt dieser Bibeltext vor Zuversicht, dass wenn wir uns an Gott halten und wenn wir uns einsetzen für das, was Gott liebt und was Gott wichtig ist, dass Gott sich dann auch zu uns halten wird und sich für uns einsetzen wird. Gott kriegt mit, was hier auf der Erde los ist. Er sieht und er hört es. Er sieht auch, was in deinem Leben los ist, was du jetzt vom Jahr 2019 vielleicht noch mit ins neue Jahr nimmst, wo du vielleicht noch keine Perspektive hast, was da draus werden soll. Es ist Gott nicht egal, was in deinem Leben los ist. Und hier wird ganz klar gemacht, wer nach Gott schreit, wer Zuflucht bei Gott sucht, den wird Gott nicht fallen lassen. Und Gott wird am Ende der Zeit, spätestens dann, wenn wir unser Leben hier beenden und dann bei der Ewigkeit bei ihm ankommen, dann wird er am Ende dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Wer was Schlechtes tut, wer Schädliches tut, der hat in Gott keinen Freund. Und Gott wird das Böse und das Schlechte, das derjenige tut, auf ihn zurückfallen lassen. Und Gott wird ihm nicht beistehen dabei. Es sei denn, er wacht auf und wendet sein Herz Gott zu. Weiß jemand, wo hier in dem Bibeltext Jesus aufleuchtet? Können Vorschläge gemacht werden? Versangabe? Schön, schön. Also das höchste Gebot kriegt jetzt nicht den Zuschlag. Es waren ein paar Verse im Angebot. Es war auch der dabei, den ich im Blick habe, wo ich Jesus aufleuchten sehe. Vers 21. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Für die ersten Christen, nachdem die dann die Auferstehung von Jesus erlebt hatten und über diesen Vers gestolpert sind, die haben plötzlich gesehen, wow, da ist was vom Alten Testament ja, zur Verwirklichung gekommen im Tod von Jesus. Man muss sich das so vorstellen, die Kreuzigung hat so funktioniert, dass die Leute erstickt sind am Kreuz. Die waren ja dann so ans Kreuz irgendwie angebunden, man musste die gar nicht annageln, es hat gereicht, die anzubinden. Und dann standen die ganze Zeit da so, unten vielleicht sogar auf einem kleinen Podest. Und solange die noch genügend Kraft hatten, sich mit den Beinen hochzudrücken, sind die ja auch nicht erstickt. Aber wenn die Kräfte nachgelassen haben, dann wurde das Atmen immer schwerer, weil das ganze Gewicht des eigenen Körpers auf den Brustkorb gedrückt hat. Und dann musste man beim Atmen im Grunde gegen das eigene Körpergewicht anatmen, um noch leben zu können. Das heißt, der Kreuzestod war wirklich eine brutale Hinrichtungsmethode, weil die Leute wirklich jämmerlich erstickt sind. Und zwar über mehrere Tage lang konnte dieser Prozess gehen, bis sie nicht mehr die Kraft hatten, dagegen aufzustehen. Jetzt war bei der Kreuzigung von Jesus aber die Zeit ziemlich knapp. Die hatten jetzt nicht ein paar Tage Zeit, um zu warten. Und deswegen, weil da eben ein hoher Feiertag am nächsten Tag war und die dann nicht in der praktisch zur Verfügung stehenden Zeit schon erstickt waren, die haben die Beine gebrochen bekommen, das finden wir auch im Neuen Testament, damit sie eben dann jetzt schnell sterben. Und bei Jesus finden wir den Hinweis, der war schon tot, sodass ihm die Beine nicht gebrochen werden mussten. Wahrscheinlich ist Jesus deswegen so schnell gestorben, weil einfach die Foltern, die er vorher schon zu erleiden hatte, so heftig waren. Und jetzt ist das Krasse, was dieser Text da letztlich sagt, wenn man das mit dem, was bei Jesus passiert ist, vor Augen hat. Ja? Selbst im Sterben hat Gott ihn nicht fallen lassen. Also Jesus ist gestorben, ihm blieb das nicht erspart, dieser Vorgang des Sterbens, so sehr ist er mit uns eins geworden als Sohn Gottes, aber ihm wurden die Beine nicht gebrochen. Und da waren die ersten Christen, oh, Hammer, was ist da passiert? Das hat sich ja erfüllt, was da in dem Psalm 34, Vers 21 vorhergesagt war. Und ich finde das so ermutigend, angesichts des ganzen Roten, was da in dem Textabschnitt steht, ja, auf das Grüne vertrauen zu können, weil Jesus denselben Weg gegangen ist. Es war für ihn schwierig. Am Schluss sagt er ja auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, es hat sich für Jesus so angefühlt, Gott hat ihn hängen lassen. Aber Gott hat ihn nicht hängen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass seine Beine nicht gebrochen wurden und er hat als Zeichen für uns und er hat ihm die Auferstehung geschenkt. Und es sah auch für die Leute so aus, da hängt der Jesus am Kreuz, er stirbt, für seine Jünger war das die Katastrophe. Und dann sehen sie, nachdem Jesus auferstanden ist, krass, Gott hat ihn durchgetragen. Gott steht zu seinem Wort. Wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann lässt Gott uns nicht fallen, sondern Gott stellt sich zu dem, was er uns zugesagt hat. Und was ich als Quintessenz daraus ziehe, ist, gerade von Jesus her, nicht das Sterben an sich ist das Schlimme. Das steht uns ja eigentlich allen bevor, ja? Also keiner kommt hier lebend raus. Ja? Nicht das Sterben an sich ist das Schlimme, sondern wenn man ohne Gott sterben muss, das ist das Schlimme. Wenn man sich im Leben von Gott abgewendet hat oder gegen Gott gerichtet ist und sagt, Gott, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, ich will dich nicht brauchen, ich mag das nicht, dass du mein Gott bist, dann wird es schwierig beim Sterben. Das ist im Grunde das, was ja auch in diesem Psalm 34 aufleuchtet, dass wenn man gegen Gott gerichtet ist, dass man dann Gott nicht zum Freund hat. Der Psalm macht uns Mut, in unseren schwierigen Lebenssituationen unser Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen. Das ist ja das Tragische, was dann in den Situationen, wo es hart hergeht, mit uns passiert, dass wir dann dazu neigen, vielleicht Gott aufzugeben, weil unser Glaube in Anführungszeichen nicht funktioniert. Weil plötzlich die Frage auftaucht, ja, was habe ich denn alles für Gott getan? Ich glaube doch an ihn. Warum lässt er jetzt es zu? Warum passiert es jetzt? Da, wo, wenn wir Gott am nötigsten haben, ist es wichtig, dass wir dann gerade an ihm festhalten. Und ich finde es so ermutigend, was da in Vers 19 steht. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Also wenn wir nicht mehr glauben können vielleicht an Gott, dann dürfen wir trotzdem darauf vertrauen, dass er denen nahe ist, die zerbrochenen Herzen sind. Und dass er die retten wird, die zerschlagenen Geistes sind. Jesus ist bereits für uns gestorben, er ist bereits für uns auferstanden, er ist mit dem Heiligen Geist in dieser Welt, damit das wirklich bei uns ankommt. Gott ist nicht unser Feind. Das Einzige, was Gott nicht ausstehen kann, ist das Böse. Und wenn das, was ihm lieb und teuer ist, wenn das kaputt gemacht wird, und das sind wir Menschen und das ist diese Welt. An Heiligabend habe ich es ja in der Predigt gesagt, dass aus meiner Sicht Jesus der himmlische Kümmerer für irdische Probleme ist. Und dass seine Hauptaufgabe nicht ist, unsere Probleme zu lösen. Dass Jesus das zwar durchaus kann, er kann all unsere Probleme lösen, aber seine Hauptaufgabe, dass die darin besteht, unsere Herzen zu verändern. Und genau das finde ich hier auch. Heiligabend hieß ja die Botschaft, Hilfe ist unterwegs, und nichts anderes finde ich hier in den Versen 16 bis 23. Hilfe ist unterwegs, auch wenn sie vielleicht noch nicht zu sehen ist. Unser Gott wird uns nicht fallen lassen, wenn wir auf ihn setzen. Ich möchte jetzt noch die ersten Verse von Psalm 34 mit euch anschauen. Denn David beginnt seinen Psalm mit Lob und Dank. Ich weiß nicht, ob ihr auch Leute kennt, die haben gut reden, wenn es einem schlecht geht. Die sagen dann, du musst nur einfach mehr vertrauen, ja? Du musst mehr glauben. Ja? Ist doch so einfach, ja? Das kann man natürlich von außen immer so ganz locker sagen. Aber in der Regel, also Leute, die das so sagen, die haben keine Ahnung, wie sich ein zerbrochenes Herz anfühlt. Und wie es einem mit einem zerschlagenen Geist geht, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Ich kann sehr verletzend sein, wenn Leute aus der Theorie über Gott reden. Und beim David ist es Gott sei Dank anders. Der hat genug Schwierigkeiten selber erlebt, dass es eben nicht Theorie war, aus der er gesprochen hat. Das werden wir gleich sehen. David hat offenbar diesen Psalm geschrieben, nachdem er das Eingreifen Gottes für ihn ganz stark erlebt hat. David war mal wieder in Lebensgefahr. Der König von Israel, der hieß Saul, der wollte ihn töten. Und David denkt, ich bin clever, mein König will mich töten, dann gehe ich einfach in das feindliche Nachbarland, da bin ich sicher vor meinem König, der mich töten will. An sich ja eine gute Idee, hätte auch funktioniert, nur jemand hat den David erkannt. Oh, den kennen wir doch. Wie viele Leute hatten der damals in der letzten Schlacht von unseren umgebracht? Ja? Also war Davids Leben noch mehr in Gefahr. Und was macht David? Er kriegt offenbar die Idee, sich maximal zu demütigen und sich wirklich wahnsinnig zu stellen, so zu tun, als wäre er durchgeknallt. Und er schafft es tatsächlich so, sein Leben zu retten. Und offenbar hat er dann diesen Psalm geschrieben. Deswegen ist er überschrieben von David. Der Psalm ist von David, als er sich vor Abimelech, dieser feindliche Nachbarkönig, wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte und David dann wegging. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Gebeugten sollen es hören und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns alle seinen Namen ehren. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Die auf Gott schauten, werden strahlen. Denn sie werden nicht beschämt werden. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und ihn aus aller Bedrängnis gerettet. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann und die Frau, die sich bei ihm bergen. Das ist der Einstieg in diesen Psalm. Wodurch wächst unser Vertrauen zu Gott? Wodurch wächst unser Vertrauen zu Gott? Indem wir ihn erleben und erfahren. Das ist genauso wie bei Kindern. Ja? Die vertrauen am Anfang ihren Eltern, solange die Eltern alles gut machen. Ja? Bleibt das Vertrauen auch erhalten, dann machen die ihre ersten Fehler, die Eltern, dann wird das Vertrauen erschüttert. Und aber indem sie wieder positive Erfahrungen mit ihren Eltern machen, wächst dann auch wieder Vertrauen. Unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, das, was uns im Leben begegnet und uns zu schaffen macht, das ist im Grunde die Chance, Gott zu erleben. Es ist eine Steilvorlage für unseren Gott, ja, dass wir ihn erfahren dürfen. Unser Vertrauen in Gott wächst auch dadurch, nicht nur, dass wir ihn erleben, sondern auch, dass wir seinem Wort einfach mal so vertrauen, auch ohne, dass wir vielleicht eine positive Erfahrung gemacht haben, dass wir an seinen Zusagen festhalten, dass wir sagen, Gott, hey, du hast es versprochen in deinem Wort, und ich verpflichte dich jetzt auf deine Zusage. Wenn du Gott bist, dann musst du auch dein Wort halten. Ich glaube, wir dürfen so frech sein. Weil ich glaube, dass das keine Frechheit Gott gegenüber ist, sondern dass es eine Wahrheit ist, die wir Gott gegenüber aussprechen. Dass wir ihn beim Wort nehmen und sagen, Gott, du hast es gesagt und ich verlasse mich darauf. Und was hilft noch dazu, dass das Vertrauen zu Gott wachsen kann? Ich glaube, loben und danken ist auch eine große Hilfe. Dass da, wo wir Gott erlebt haben, dass wir das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dass wir Gott dafür die Ehre geben. Denn wenn wir Gott die Ehre geben für das, was er uns Gutes getan hat, dann geben wir wieder etwas an Gott zurück. Dann tun wir was, dann bleibt es nicht nur irgendwie so halbgar in unserem Kopf als Erfahrung, sondern wir nehmen für uns bewusster wahr, ja, Gott hat uns was Gutes getan, wir erkennen das an. Und das stärkt dann unsere Verbindung zu Gott, das stärkt unseren Glauben. Das ist im Grunde wie in der Partnerschaft, wenn man dem anderen Komplimente macht. Das tut in der Beziehung gut. Ich finde es auch so klasse, wie das in Vers 3 formuliert ist, sich des Herrn rühmen. Zu sagen, ey, guck mal, was für ein Gott du hast, Tobias. Ey, ist der nicht klasse? Der hat dich da rausgehauen, der hat dir geholfen. Den eigenen Glauben stärken durch Loben und Danken. Und es gibt noch einen weiteren Glaubensverstärker, den ich da in dem Text entdeckt habe. Gibt es Vorschläge? Wahrnehmung von Gottes Hilfe. Ja, das genau ist ja die Voraussetzung. Und hier war noch was? Gemeinschaft. Ich glaube, dass es wirklich ein ganz wichtiger Glaubensverstärker ist für uns selber, nicht nur im stillen Kämmerchen Gott Danke zu sagen, wo er es mitkriegt, sondern das auch mitzuteilen, andere mit einzubeziehen. Geteilte Freude, doppelte Freude. Jemand anders freut sich mit, es gibt auch wieder eine Rückkopplung. Wow, was hast du mit Gott erlebt? Stark! Toll, dass du durchgehalten hast. Und es hat nicht nur einen Effekt für uns selber, dass es unseren Glauben stärkt, festigt, wenn wir das wahrnehmen, wie Gott uns geholfen hat und es mit anderen teilen. Es hat natürlich auch einen Effekt auf die anderen. Es nimmt andere mit rein. Das muss ich mal gucken. Genau. Er fordert ja hier wirklich dazu auf, erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns alle seinen Namen ehren. Und in Vers 3 heißt es auch, die Gebeugten sollen es hören und sich freuen. Also auch das hat er im Blick. Es gibt Leute, die sind im Moment gerade gebeugt, während er sich freuen kann, was Gott bei ihm getan hat. Und er möchte, dass auch sie was davon haben, von dem, wie Gott ja, ihm gnädig gewesen ist. Dass es, ja, dass auch sie sich schon freuen können, weil es ihre Zuversicht stärkt, dass Gott auch in ihrem Leben eingreifen wird und was verändern wird. Das war jetzt ein langer Bibeltext. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, ihn euch zuzumuten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja weiter schwanger gehen mit diesem Text und euch durcharbeiten, könnt ihn hervorziehen in Zeiten, wo ihr ja entweder was Tolles erlebt habt mit Gott oder wo ihr nicht so richtig wisst, ja, was sollt ihr im Leben tun. Das Leben ist immer ein bisschen, immer reichlich verworren. Und dann so in dem Leben mit Gott die Richtung zu halten, auf das Ziel hin. Wir haben hier keine bleibende Stadt, haben wir als Eingangswort gehört, sondern wir suchen die zukünftige, wir wollen im Himmel ankommen. Hat uns auch vom Hebräerbrief her beschäftigt. Wirklich am Ziel ankommen, den Glauben nicht wegwerfen. Und wirklich so in dem Ganzen, was das Leben mit uns macht, mit allen Höhen, Tiefen, Herausforderungen und so weiter, da die Richtung zu behalten, auf das Ziel hin, auf Gott hin, ja, wirklich den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen, das Heilsein in dieser Welt, ja, uns danach auszustrecken, das kann man gut, wenn es einem gut geht, ja, und wenn es einem dann schlecht geht, dann muss man wahrscheinlich selber ums Überleben kämpfen, dann ist es wichtig, an Gott dran zu bleiben, ihn nicht loszulassen und vor allen Dingen nicht an ihm zu verzweifeln, wenn wir feststellen, unser Glaube garantiert uns kein leidfreies Leben, sondern wir müssen durch die gleichen Dinge durch, die auch die anderen müssen. Aber wir wissen, wir haben einen Gott, der an unserer Seite ist, der selber durch diese Prüfung gegangen ist, der durch den Tod gegangen ist. Und die Beine von Jesus, sie wurden nicht gebrochen. Und so wird Gott auch dafür sorgen, dass uns in den ganzen Sterbeprozessen in unserem Leben oder am Lebensende dann nicht wirklich was passiert, sondern dass wir wirklich heil bei ihm, unserem Gott, ankommen. Ich hoffe, dass etwas rüberkam, auch wenn es vielleicht mit unserem Gott nicht so ganz einfach ist manchmal in dieser Welt, weil er uns manches zumutet, dass es trotzdem das Beste ist, was wir tun können, unser Leben in seine Hand zu legen. Und ich hoffe, dass das als Message rüberkam, als Botschaft dieses Textes, wenn du dich an Gott hältst und wenn du dich einsetzt für das, was Gott liebt und was ihm wichtig ist, dann wird Gott auch zu dir halten, wird sich zu dir halten und wird sich für dich einsetzen, weil du ihm lieb und teuer bist. Zu seiner Ehre. Amen.